SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße herzlich Eva Gruberova. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Autorin, Sie sind Journalistin, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Antisemitismus. Sie sind unter anderem auch Referentin in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Das Lager wurde Ende April 1945 von den Amerikanern befreit. Jetzt 76 Jahre später gibt es kaum noch Zeitzeugen. Wie sehr besorgt Sie das?
Es besorgt mich sehr. Wir können natürlich jetzt nicht die Zeit zurückdrehen. Man muss sich auch im Klaren sein, wir haben zu spät begonnen mit dem ganzen Zeitzeugenprojekt. Also es waren schon hochbetagte Menschen, als man draufgekommen ist, die ersten in die Schulen überhaupt einzuladen. Bleiben jetzt nur noch ganz wenige. Meine Erfahrung aus meiner Arbeit ist, dass kein Buch, kein Lehrervortrag, kein Gedenkstättebesuch so nachhaltig prägt wie ein Gespräch mit einem Zeitzeugen. Das sind die Jugendlichen, aber auch wir Erwachsenen so beeindruckt, dass normalerweise prägt sich das für das ganze Leben ein.
Wenn Sie jetzt sagen, wir haben zu spät begonnen mit dem Zeitzeugenprojekt, was ist das für ein Projekt?
Ich meine, dass generell, also dass in Deutschland früher die Zeitzeugen und also ihre Botschaft gar nicht gehört worden war. Man hat das der Wissenschaft überlassen. Mein Eindruck ist, dass viel zu sehr über Fakten gesprochen worden war. Die sind natürlich wichtig, aber die emotionale Ebene, die ist vernachlässigt worden. Und im Grunde kam die Wende erst mit der US-Serie Holocaust in der Ende der 70er Jahre und dann Schindlers Liste. Und das hat so einen Zeitzeugenboom mit begründet.
Weil die Emotionen so wichtig sind. Okay. Sie haben tatsächlich Jüdinnen getroffen, die im KZ in Dachau Mutter geworden sind. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Haben Sie verfasst gemeinsam mit Helmut Zeller in Geboren im KZ. Und durch viele glückliche Zufälle konnten diese Menschen überleben. Insgesamt trafen die Amerikaner dort auf 7 junge Mütter im KZ Dachau. Wissen Sie, ob einige dieser Frauen noch leben?
Nein, leider nicht. Also diese Geschichte, ich bin froh, dass Sie sie angesprochen haben, weil sie sind ein Teil meines Lebens geworden. Es war eine lange Recherche. Helmut Zeller ist mein Mann. Also wir recherchieren normalerweise zusammen und schreiben auch die Bücher zusammen. Sie haben recht, es ist eine unglaubliche Geschichte. Also man kann wirklich von einem Wunder sprechen, aber nicht im religiösen Sinne natürlich. Denn man muss wissen, schwangere Jüdinnen sind in Auschwitz, wenn man ihre Schwangerschaft entdeckt hatte, sofort ins Gas geschickt worden. Diesen Frauen, die sich untereinander nicht gekannt haben, gelang es, ihre Schwangerschaft so lange zu verstecken. Da hat es auch mit Solidarität der Häftlinge zu tun, bis es zu spät war. Also es war eine Reihe von glücklichen Zufällen, die sie gerettet haben. Und zu Ihrer Frage, ich habe 2 kennengelernt, also die lebten noch. Es war 2007, habe ich Eva Fleischmanova aus der Slowakei in meine Heimat dann getroffen, zufälligerweise. Ich habe gehört, eine Frau lebt in der Nähe von Bratislava, die in Dachau ein Kind geboren hat. Und ich kannte das historische Foto, aber wir kannten den Hintergrund nicht. Wir wussten gar nicht, wer sind diese Frauen.
Sind Sie dann gleich hin?
Ich bin sofort hin, natürlich, mit dem Foto in der Hand, das in der Ausstellung im Museum in Dachau hängt. Diese Frau hat vorher nie mit jemandem gesprochen. Die Tochter hat zu mir gesagt, meine Mutter hat alle abgelehnt, auch Leute von der Shoah Foundation. Und sie saß da, kamen da und sie wollte nicht. Sie hat nicht einmal mir meine Geschichte erzählt.
Wie hat sie dann reagiert, als sie kam?
Sie hat geweint. Sie war zuerst still und wir haben gesprochen. Sie hat hauptsächlich mich ausgefragt, warum ich mich dafür interessiere. Dann hat sie sich das Foto angeschaut und hat mit dem Finger auf die Frau in der Mitte gezeigt und sagte, das bin ich. Und irgendwann mal war aber im Laufe dieses Vormittags war das Eis gebrochen und sie hat angefangen zu erzählen, was ich jetzt gar nicht wollte, weil man muss das auch respektieren, wenn Zeitzeugen nicht erzählen können, das Trauma ist so tief. Ich habe zu ihr gesagt, später habe ich sie Tante Eva genannt, weil sie war wirklich wie ein Familienmitglied für mich. Sie müssen es nicht so erzählen, also sie sagen Stopp. Und sie kam bis zu einem gewissen Punkt und dann konnte sie nicht mehr. Sie hat mir aber die Adresse von einer anderen Mutter gegeben.
Ozarund. Und Sie strahlen gerade, wenn Sie das erzählen. Ja. Wir steigen da gleich noch mal tiefer ein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute Wir nehmen uns die Zeit.
Eva Gruberova in SWR1 Leute. Wir sprachen gerade darüber, dass Sie die unglaubliche Geschichte von zwei Frauen erzählen, die im KZ Dachau Mutter geworden sind und durch viele glückliche Zufälle überlebt haben, geboren im KZ. Und Sie waren gerade dabei, die Begegnung der zweiten Frau zu schildern. Wie war die entstanden?
Es war Miriam Rosenthal, die damals noch am Leben war. Die Frau Flaschmanova hat mir die Telefonnummer gegeben und meinte, also sie geht ganz anders mit der Geschichte um. Sie erzählt, sie muss erzählen. Und das war tatsächlich auch so, dass ich da angerufen habe und dann sprudelte es aus ihr raus. Es ist, die ganze Familie hat damals zugehört, sie hat auf Lautsprecher angedrückt, also schon der erste Kontakt, ihr Ehemann hat gesagt, meine Frau ist beim Schwimmen, also dann haben wir uns gedacht, die war hochbetagt, wenn sie schwimmen geht, das ist schon ein gutes Zeichen. Wir hatten ein Jahr gebraucht, sie bereit war, auch jetzt ihr Einverständnis für den Film zu geben, weil es entstand vor dem Buch noch ein Dokumentarfilm fürs ZDF, also gleichnamig, mit geboren im KZ. Wir haben dann, mein Mann und ich, im Zuge der Recherche für das Buch auch die Kinder von anderen Müttern, die nicht mehr am Leben waren, gefunden. Also bis auf einen haben sich alle über diesen Kontakt gefreut. Der eine, es ist ein orthodoxer Jude, der in New York lebt und der jetzt mit der Geschichte nicht viel zu tun haben möchte. Also er will nach vorne schauen, auch aufgrund seiner Religion, meint er, das ist jetzt für ihn abgeschlossen. Alle waren eigentlich sehr erfreut, weil sie auch durch diese Recherchen Kontakt zueinander bekommen haben.
Ja, also da haben sie die Menschen zusammengebracht und in der KZ-Gedenkstätte Dachau sind Sie Referentin und treffen immer wieder auf junge Besuchergruppen, die über diese Menschen erfahren. Und Sie wurden jetzt ausgezeichnet mit dem Dachauer-Preis für Zivilcourage. Und das bezieht sich auf eine Situation auf dem Gelände der Gedenkstätte. Vielleicht nehmen Sie uns mal direkt mit in die Situation. Was passierte dort? Im Februar 2019 war es.
Ja, ich war mit einer Gruppe von den Jugendlichen aus einem Gymnasium vom Landkreis Ebersberg auf dem Gelände und vor dem Eingangstor, also wo Arbeit macht frei steht, kennt man dieses Bild in Dachau, stand Nikolai Nerling, der sich Volkslehrer nennt. Er ist ein ganz bekannter rechtsextremer YouTuber gewesen damals. Also mittlerweile ist er vom YouTube gesperrt worden. Ich habe ihn erkannt, da ich jetzt für die Recherchen für dieses Buch nahm mein Mann und ich auch teil an rechtsextremen Demonstrationen, also als Beobachter. Ich habe ihn angesprochen, ob er das tatsächlich ist. Ich konnte einfach meinen Augen nicht glauben. Er hat gemeint, ja, das bin ich. Ich habe ihm gesagt, ja, Sie sind doch rechtsextrem und das hat er auch zugegeben. Es entwickelt sich eine kurze Diskussion. Ich habe gesagt, solche Besucher wie Sie sind hier nicht willkommen. Also für mich war es ersichtlich, dass er auf die Jugendlichen wartet, die gerade so in der Gedenkstätte waren und sie ansprechen möchte. Ich habe natürlich auch antizipiert, dass er ein Video drehen möchte. Das wollen wir natürlich nicht. Es war eine längere Auseinandersetzung. Im Zuge dessen, diese Auseinandersetzung hat er mich als Jüdin beschimpft. Also es war auch interessant, dass für ihn jemand, der in Anführungszeichen Arbeit hinnen wollte, unbedingt jüdisch sein sollte, was ich jetzt nicht bin. Aber er meinte, ja, es ist ein freies Land, er könne machen, was er wolle. Kam man auch auf meinen Großvater zurück, weil ich ihn über meinen Großvater erzählt hatte. Ich war sehr emotional, dass er da im Konzentrationslager Dachau war. Er war im Widerstand. Daraufhin hat er gemeint, ja, hat er es gut gehabt. Hat er ihnen erzählt, wie schön es in Dachau war. Er hat mich angezeigt, weil ich ihn daraufhin als Neonazi bezeichnet habe. Die Anklage ist aber fallen gelassen worden. Also er darf als Neonazi bezeichnet werden. Es gab dann einen Prozess. Kurz davor, er hat meinen Schülern dann auch erzählt, glaubt nicht alles, was hier erzählt wird. Das würde von einem mutigen Dachauer Richter dann als Holocaust-Leugnung bzw. Verharmlosung gewertet. Also der ist in der ersten Instanz verurteilt worden, in der zweiten Instanz vor Landgericht München letztes Jahr ebenfalls. Seine Anwälte haben Revision angelegt, die wurde abgelehnt. Jetzt geht er zum Verfassungsgericht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Ihr neues Buch heißt Diagnose Judenhass. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie sich dafür auf Reisen begeben haben, quer durch Deutschland und bis nach Wien?
Den Ausschlag eben die Begegnung mit den Zeitzeugen. Also wenn ich dann so zurückblicke, also wir haben jetzt in diesen 15 Jahren, mein Mann und ich, die ich in Dachau schon leben, also unzählige Zeitzeugen kennengelernt. Und in den Gesprächen wurde oft beklagt, dass der Antisemitismus nach 45 eben nicht verschwand, dass sie sich damit weiter auseinandersetzen müssten in der jeweiligen Gesellschaften. Und das hat uns motiviert, auf eine Reise zu gehen, zuerst durch Osteuropa. Also wir haben vor diesem Buch noch ein anderes Buch geschrieben, wo es um die Juden in Osteuropa, in 7 osteuropäischen Ländern geht, darunter auch meine Heimat, die Slowakei. Und dann hat uns der Lektor vom CH Beck Verlag angesprochen, ob wir nicht dasselbe jetzt für Deutschland machen würden. Und wir haben jetzt gar nicht lange gebraucht, um Ja zu sagen.
Sie brennen jetzt so sehr für dieses Thema. Erleben Sie das auch, dass Menschen sagen, ach nee, schon nicht wieder dieses Thema?
Das erleben wir tatsächlich ständig. Man ist in seinem Rechtfertigungszwang. Wieso machst du das? Es gibt doch so viele andere wichtige Themen. Es gibt sehr viele wichtige Themen, also Klimaschutz zum Beispiel. Man kann sich jetzt aber auch mit, mich beschäftigt sehr auch das Thema Rassismus, Sexismus, Antiziganismus. Das ist jetzt nicht nur so, dass unser Fokus nur beim Thema Antisemitismus liegt, aber wir denken, dass da jetzt eine sehr große Abwehr herrscht und es gibt in Deutschland auch ein großes Wahrnehmungsproblem.
Sie haben dann die These aufgestellt, dass Judenhass der bürgerlichen Mitte entspringt. Welche Beispiele haben Sie dafür gefunden?
Wir haben im Buch eigentlich unzählige Beispiele. Also mir fällt jetzt ganz spontan die Rede von Martin Walser, 1998 in der Frankfurter Pauluskirche anlässlich des
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels hat er damals erhalten.
Friedenspreis der Deutschen Buchhandlung, wo er von der Moralkeule Auschwitz gesprochen hatte, wo er das Holocaust-Mahnmal als Albtraum bezeichnet hatte. Und wenn später jetzt diese Worte, also damals würde er frenetisch bejubelt. Es waren 1200 Gäste in der Kirche und bis auf einen Oppositionellen, ehemaligen Opposition aus der DDR, bis auf Martin Bubis und seine Frau, haben sich alle erhoben. Und das war die kulturelle und geistige Elite dieses Landes. Wenn das dann Jahre später Björn Höcke wiederholt und wieder auch mal von Mama de Schande spricht und von der Moralkeule Auschwitz, dann ist man empört. Und es gibt viele Beispiele, wir müssen auch noch weiter in die Geschichte zurückgehen.
Das heißt, Höcke hat sich an der Rede von Martin Walser bedient?
Er hat sich bedient, tatsächlich. Mit einer anderen Reaktion, also als Vertreter des Flügels wird er kritisiert und die AfD. Aber wenn es aus der Mitte kommt, wenn es jemand wie Martin Walser vor sich gibt, dann empört man sich nicht. Und das, da gibt es unzählige Beispiele dafür in unserem Buch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Sie sagen, um den heutigen Antisemitismus zu verstehen, da muss man sich der Stunde Null widmen. Was bezeichnen Sie als Stunde Null?
Die Stunde Null begann im Grunde gleich nach Kriegsende, die sogenannte Stunde Null, die es natürlich nie gegeben hat. Es ist selbstverständlich ein Blödsinn. Aber da begann man schon an der Legende zu stricken, man war ein Opfer. Deutschland hat selbst furchtbar gelitten und jetzt ist wieder alles anders und es gibt keinen Antisemitismus mehr. Der war da natürlich, nur es war nicht opportun, darüber zu sprechen. Aber wenn man sich die Umfragen anschaut, also 1949 hat sich jede zweite gewünscht, dass Juden Deutschland verlassen.
Wobei psychologisch verständlich ist es ja erstmal zu sagen, wir wollen jetzt nach vorne gucken. Mhm. Also die Begründungen kann man nachvollziehen. Wo, sagen Sie, hätte eine Regierung vielleicht anders reagieren müssen? Sie haben dann die Regierungserklärung von Konrad Adenauer 1949 erwähnt, wo er für den Massenmord an den Juden einen Halbsatz übrig hatte.
Genau das ist das, was Sie erwähnen, dass die Politik hätte anders reagieren müssen. Man hätte über die psychologisch natürlich kann man das nachvollziehen, Aber das kann nicht sein, dass Konrad Adenauer die Shoah nur in einem halben Satz dann erwähnt. Bei seiner Regierungserklärung 1959 gab es in Westdeutschland eine riesige antisemitische Schmierwelle. Er hat die Täter als Lümmel bezeichnet. Also man sieht so eine ganz lange Tradition des Verharmlosens, des Wegschauens, also Deutschland muss international bloß in einem positiven Licht erscheinen.
Wie hätte es denn anders aussehen können?
Ja, es ist schwierig, weil man dann natürlich 1945 nicht Menschen austauschen konnte und viele waren vorbelastet. Was wir bis heute noch spüren, ist, die Täterschaft in eigenen Familien ist nicht aufgearbeitet worden. Und diese lange Schatten spüren wir auch, zum Beispiel auch in der Bildungsarbeit. Das ist heute schon wieder heiß von den Jugendlichen. Mein Uropa war im Widerstand. Das höre ich oft in meinen Workshops. Oder meine Uroma, die hat Juden versteckt. Also man kann sich gar nicht jetzt mal, man wundert sich jetzt die ganze Zeit, wie viele dann im Widerstand plötzlich waren.
Gibt es die Nachweise dafür? Fragen Sie dann weiter nach. Wie gehen Sie vor?
Ja, also natürlich versuche ich dann so ein bisschen so nachzubohren und dann kommt meistens, weiß ich nicht so genau. Es gibt Archive, wo man nachfragen kann. Wir versuchen, junge Leute zu ermutigen, diese Archive zu gehen. Natürlich braucht man jetzt auch ein bisschen dafür Zeit, aber die Möglichkeiten gibt es, da nachzuforschen. Aber nur ganz wenige machen das.
Sie haben das gemacht mit Ihrer eigenen Geschichte. Auf welche Ereignisse sind Sie gestoßen?
Ich habe mich lange damit beschäftigt, wie mein Land mit der Geschichte umgegangen ist. Denn ich bin noch in der sozialistischen Zeit aufgewachsen und es ist immer, wir waren das Opferland von Hitler-Deutschland, die Tschechoslowakei. Das war aber Tschechien, nicht die Slowakei, die damals, das war damals ein selbstständiger Staat und war klerikalfaschistisch. Die Slowakei war das zweite Land nach Hitler-Deutschland, das seine Juden, ohne dass Nazi-Deutschland großen Druck machen musste, in die Vernichtungslager deportieren ließ, so nach dem Motto, die deutschen Vernichtungspläne kommen uns nur zugute, wir können uns auch dann bereichern an den Liegenschaften, die da geblieben sind. Ich habe das tatsächlich erst sehr spät erfahren, denn auch in meiner Familie hat man nicht viel gesprochen.
Also ging es Ihnen im Grunde genauso, wie es den Jugendlichen auch heute geht?
Es ging mir ähnlich, denn aber ich würde das jetzt nicht gleichsetzen. Ich sehe dann einen grundsätzlichen Unterschied. Und das ist, jetzt die Slowakei hat die Shoah nicht organisiert. Die war beteiligt als Verbündete, was die historische Schuld nicht schmälert. Aber da sehe ich auch einen Unterschied. In meiner Familie lebte so der Widerstand hoch, weil mein Großvater eben am militärischen Aufstand gegen die eigene Regierung und gegen die Nazis beteiligt gewesen war. Aber eben, es wurde nicht über die Beteiligung der Slowaken an der Shoah gesprochen. Also tatsächlich kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen, auch wenn, wie gesagt, ich kann es nicht ganz gleichsetzen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Sie sagen, Antisemitismus ist tief in der Kultur verwoben. Und Sie schreiben da ganz egal, ob beim Philosophen Hegel, Fichte oder Voltaire, dann ist es doch im Grunde überhaupt nicht verwunderlich, dass der Antisemitismus in der bürgerlichen Mitte entsteht. Wir sind ja alle irgendwie geprägt.
In der Tat, also wenn man sich jetzt die Geschichte anschaut, die geistigen Brandstifter kamen immer aus der Mitte der Gesellschaft. Oft, ob war das jetzt die Bildungselite, sei es, so war es im kirchlichen Antijudaismus, so war es in der Aufklärung, so war es in der deutschen Nationalbewegung, im Deutschen Kaiserreich, in der Weimarer Republik, in der Nazizeit, also viele Nazi-Größen waren Akademiker. Und wenn man sich das heute anschaut, also woher kommen die ganzen Gaulands und Höckes und Gedeons und Homans? Aus der Mitte der Gesellschaft, aus Bildungsbürgern.
Sie sagen also, dort entsteht der heutige Antisemitismus. Gleichzeitig sagen Sie, wir müssen uns dafür nicht schuldig fühlen, denn häufig ist die Rede von der Erbsünde. Wie geht das zusammen?
Es werden häufig so Begriffe Schuld und Verantwortung durcheinander gebracht. Also wir können, natürlich ist jemand, der 50 ist oder 15 ist, der hat keine Schuld an den Verbrechen, seine Urgroßeltern oder seine Eltern oder. Aber man hat hier, das beobachte ich jetzt sogar auch bei Jugendlichen in den Workshops, man hat irgendwie oft so das Gefühl, jemand wirft mir das vor. Das ist jetzt nicht die Frage, weil die Schuld kann nur individuell sein. Wir sprechen von der Verantwortung. Und diese Verantwortung haben wir, sich jetzt mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen, auch wenn das jetzt keine schöne Geschichte ist.
Wie kann denn diese Auseinandersetzung mit der Geschichte aussehen, wenn die Jugendlichen zu Ihnen kommen? Was wissen die denn von der Geschichte?
Ich arbeite seit 15 Jahren jetzt mittlerweile in der KZ-Gedenkstätte Dachau und leite auch die Workshops jetzt im Max-Mannheimer Studienzentrum. Ich habe eine Verschiebung festgestellt, als ich jetzt vor 15 Jahren angefangen habe, war die Geschichte noch sehr präsent. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Jugendlichen damals noch viel mehr über die Geschichte wussten und auch mal Interesse zeigten. Da war auch noch die Zeit, wo wir wie viele Zeitzeugen hatten. Mein Eindruck ist, dass die Geschichte verblasst. Und da natürlich gibt es jetzt auch viele aktuelle Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich habe schon Klimawandel erwähnt, aber auch Rechtsextremismus, wir haben Sexismus, wir haben Antiziganismus. Gleichzeitig, das geht Hand in Hand, aber mit dem Geschichtsrevisionismus,
betrifft
dass man
es auch
nicht widerspricht.
Betrifft es auch ein Bildungsniveau, was vielleicht weiter herabgestuft wird?
Ja, also ich kritisiere sehr, dass zum Beispiel dem Fach Geschichte gar nicht die nötige Aufmerksamkeit gebracht wird. Also Naturwissenschaften sind natürlich total wichtig, IT-Bereich, Digitalisierung sind sehr wichtig. Aber ohne die Geschichte zu kennen, dann läuft man den Rechtspopulisten, Rechtsextremismus hinterher, die viel mehr Zeit haben, die sich auch häufig sehr gut mit der Geschichte dann auskennen. Höcke war Geschichtslehrer zum Beispiel, Nikolai Nehrling war Lehrer. Das gepaart mit einem gewissen Charisma, das kann sehr gefährlich werden.
Historisch waren es Sozialdemokraten und Kommunisten, die gegen den Faschismus kämpften. Sie widmen dennoch ein Kapitel dem Antisemitismus von links. Und da stellen Sie die Frage, können Menschen, die politisch links stehen, antisemitische Ressentiments haben? Zu welchem Schluss kommen Sie denn da?
Ja, es ist in der Tat ein sehr brisantes Thema, denn zu einem linken Selbstverständnis gehört natürlich Antisemitismus nicht. Also man hat ein Selbstbild, dass man doch aufgeklärt ist, dass man gegen die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist. Und dennoch gibt es Antisemitismus auch in Teilen des linken Spektrums. Also ich würde das jetzt nicht, um Gottes Willen, auf das linke Spektrum. Aber es gibt dieses Problem und das äußert sich zweierlei. Erstens bei dieser verkürzten Kapitalismuskritik, in dem Juden, also die werden jetzt aus den Mächtigen in die Wirtschaft wahrgenommen, dass es wird personifiziert, es wird in Codes gesprochen über Ostküste, über Wall Street, den Juden wird Schuld gegeben an der Globalisierung und der zweite Themenkomplex war die Israel-Kritik, die sehr häufig antisemitische Anleihen hat.
Ja, Sie schlussfolgern dann, dass es so eine verklärende Bewunderung für Israel gibt von der westdeutschen Linken. Und das hat wohl damals schon 1965 eine Politikwissenschaftlerin analysiert, Eleonore Sterling. Sehen Sie das heute so?
Ja, also sie hat tatsächlich schon sehr früh erkannt, dass dieser Philosemitismus der westdeutschen Linken sehr schnell umkippen kann. Denn also auch diese übertriebene Liebe, die von der westdeutschen Linken dann damals jetzt dem neuen Staat Israel dann entgegengebracht wurde. Also man hat gehofft, es wird ein sozialistischer Staat sein. Die kann schnell, wenn die Liebe nicht erwidert ist, das ist wie im wahren Leben, umkippen in diese Judenfeindschaft.
Wo kommt denn Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Wo kommt denn diese Verklärung her?
Das hat natürlich auch mit der belasteten deutschen Geschichte zu tun, dass man sich abgrenzen wollte von der Generation der Eltern. Man hat sich mit dem Faschismus dann beschäftigt, aber worauf auch viele Experten dann hinweisen, das Thema Shoah würde nicht so thematisiert. Also der ganze Komplex Nationalsozialismus würde auf Faschismus-Theorien reduziert. es waren sehr viele Linken, die in den 50er, Anfang der 60er Jahre in die Kibbutzim nach Israel gefahren sind, die jetzt praktisch beim Wiederaufbau helfen wollten. Und diese Begeisterung aber schwindet nach dem Sechstagekrieg ganz rapide, weil Israel praktisch dasteht als militärisch erfolgreicher Staat. Und da kommt jetzt diese David- und Goliath-These und da wenden sich dann ganz viele Linken von Israel ab.
Da hat sich das Bild dann nochmal gedreht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir wollten über den Antisemitismus in Schulen sprechen. Was hat sich in den 15 Jahren, in denen Sie jetzt mit Schülergruppen arbeiten, was hat sich da verändert?
Ich stelle fest, und nicht nur ich, das zeigen auch die Untersuchungen, vor allem die Untersuchungen von Julia Bernstein zum Beispiel, über den Antisemitismus im schulischen Bereich, dass es weniger widersprochen wird und es ist mehr verbreitet. Es gab schon auch immer die Beschimpfungen der Jude oder sogenannte Shoah-Witze. Es hat sich aber verstärkt. Also mittlerweile ist das Wort du Jude das meistverbreitete, das Schimpfwort in den deutschen Schulen. Und das heißt nicht, dass wenn ein 14-, 15-Jähriger du Jude sagt, dass er antisemitisch denkt oder fühlt. Aber dem muss man widersprechen, weil es verstärkt diese negative Meinung über Jüdinnen und Juden in diesem Land.
Wird das von den Lehrerinnen und Lehrern so auch angegangen, zu sagen, ihr könnt da widersprechen, ihr solltet widersprechen?
Es gibt solche und solche Lehrkräfte. Also ich habe sehr engagierte Lehrkräfte kennengelernt, die so konsequent gegen solche Sachen vorgehen. Aber viele Lehrkräfte sind ratlos und die erkennen das selbst nicht, dass es nicht harmlos ist und bagatellisieren das, schauen weg. Da ist dringend nötig eine Weiterbildung, eine Fortbildung. Das gehört eigentlich schon auch die Lehrer in die LehrerInnen-Ausbildung dann rein. Das so etwas. Und das betrifft übrigens nicht nur Jüdinnen und Juden, weil jetzt reden wir über den Antisemitismus. Wer aber den Antisemitismus bekämpft, darf auch bei rassistischen Äußerungen oder antiziganistischen, sexistischen Äußerungen nicht schweigen. Wir brauchen eine demokratische Schule, in dem so etwas einfach No-Go ist.
Ja, Sie haben auch zum Thema islamischen Antisemitismus recherchiert und da ist dann ganz häufig zu lesen, dass es eine Scheu gibt, den überhaupt zu benennen. Stellen Sie das fest?
Also ich würde jetzt nicht vom islamischen Antisemitismus sprechen, sondern über einen Antisemitismus in Teilen der arabisch-türkischen Communities. Es ist tatsächlich eine Scheu, es zu benennen, die ich auch gut nachvollziehen kann. Denn wenn man darüber spricht, es ist das Wasser auf die Mühlen von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten. Wir erinnern uns alle an diesen Schlagwort importierter Antisemitismus. Das ist natürlich ein Quatsch. Also wir brauchen hier nicht Antisemitismus zu importieren. Nichtsdestotrotz müssen uns dann vor Augen auch führen, dass ein Teil zum Beispiel der Geflüchteten, die zu uns kamen, antisemitisch sozialisiert worden sind. Vor allem Geflüchtete, die aus dem Nahen Osten stammen, wo es antisemitische Fernsehsendungen gibt, wo Israel als Erzfeind dann gilt. Es geht auch um die bestimmten Auslegungen des Korans, die sehr gefährlich sind. Also wir müssen das angehen und es sich sehr großen Nachholbedarf, was jetzt Integrationskurse betrifft.
Ja, da gibt es die Prägungen seitens der christlichen Kirchen, seitens von Muslimen. Wie können Lehrer darauf vorbereitet werden? Denn diese Vorbereitung hat vermutlich bisher überhaupt nicht stattgefunden.
Das ist schwierig. Tatsächlich ist das schwierig, weil wir haben jetzt immer mehr heterogene Klassen, gerade so in Großstädten mit einem hohen Anteil muslimischen Communities, aber wir haben auch sehr viele Einwanderer aus Osteuropa zum Beispiel. Da misst sich das in der Klasse und da bedarf es jetzt tatsächlich nochmal eine spezielle Unterstützung, dass die Lehrkräfte auch gut damit dann zurechtkommen. Man darf das vor allem, das würde ich betonen, nicht als religiöses Mobbing dann abhandeln. Das ist Demokratiefeindlichkeit, die muss man angehen, ohne jetzt die Menschen wirklich als Antisemiten brandzumarken oder als Rassisten.
Die große Gefahr besteht natürlich nur darin, es überhaupt nicht zu thematisieren. Und dann wächst das Thema natürlich im Untergrund.
Das ist genau das, was Sie ansprechen. Das ist da sehe ich jetzt mit als Hauptproblem. Es ist diese fehlende Wahrnehmung. Man diskutiert das einfach weg. dass Antisemitismus mitten in und mitten unter uns, mitten unter uns ist. Man zeigt immer mit dem Finger auf die anderen, statt bei sich selbst anzufangen. Und das ist jetzt eben ganz wichtig. Also man beginnt sofort dann zu verhandeln. Ist das antisemitisch? Ist das jetzt eher ein Graubereich? Lass uns darüber reden. Es kommt eine antisemitische Beleidigung, danach, ach, nicht so gemeint. Die Lehrkräfte sagen oft, ach, reicht euch jetzt die Hände und gut ist es. Das ist nicht gut. Also da muss man dann damit anders umgehen.
Das Bewusstmachen ist so wichtig. Es gibt ja Studien, nach denen kommt im Grunde raus, dass wir alle rassistisch sind, dass wir alle sexistisch sind, und sich das selbst bewusst zu machen und dann damit anders umzugehen, das könnte der Schlüssel sein.
Ja, das ist auch die Botschaft unseres Buches, bei sich selbst anzufangen. Die Selbstreflexion ist ganz wichtig, dass man sich auch fragt, wie bin ich sozialisiert worden? Welche Bücher ich gelesen habe? Welche sogenannte Judenwitze ich gehört habe, bei welchen ich mitgelacht habe, welche habe ich vielleicht selbst erzählt, was erzählte mein Opa oder mein Opa, meine Oma, meine Tante über die Juden, schaue ich heute weg, wenn solche Witze in meinem Beisein oder im Kollegenkreis erzählt werden, um die eigene Ruhe zu bewahren, oder widerspreche ich?
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,
wir wollen auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer mit einbeziehen. Überrascht reagiert nämlich gerade zum Beispiel Michael Kiesler aus Kippenheim. Und er sagt, Schimpfwort, das meist benutzte Jude an den Schulen, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Eva Gruberover, welche Belege haben Sie dafür?
Ja, erstens, also ich habe das schon erwähnt, es gibt empirische Studie. Also ich empfehle sehr den Zuhörer die Studie von Julia Bernstein, die, glaube ich, vor einem oder vor zwei Jahren erschienen ist, über Antisemitismus an Schulen, du Jude. Aber wir kennen das jetzt auch aus den Erzählungen von den Betroffenen. Also ich bräuchte auch dazu keine Studien. Das erzählen die Jugendlichen, die zu uns in die Gedenkstätte kommen, die wir in den Workshops haben, aber vor allem auch jüdische Jugendlichen erleben das. Und nicht nur das, viele werden auch mit dem israelbezogenen Antisemitismus konfrontiert. Also ich erinnere mich an die Erzählung, wir haben das auch jetzt im Buch dann beschrieben, ein Achtjähriger kommt jetzt mit einem Bleistift und da ist Davidstern drauf und wird von einem gleichaltrigen Mitschüler als Judenschwein beschimpft. Jüdische Jugendlichen haben uns erzählt, dass sie jetzt sich ständig für Israels Politik rechtfertigen müssen und dafür haftbar gemacht werden.
Sie haben viel berichtet aus der Perspektive von Jüdinnen und Juden. Wie erleben das die Betroffenen? Denn häufig, wenn wir jetzt beim Thema Schulen bleiben, dann ist da ja auch eine Angst, zu jemandem zu gehen und zu sagen, hier, da hat mich jemand angefeindet, weil gar nicht klar ist, wie sich die Lehrer dann verhalten.
In der Tat, also ein Interviewpartner hat es so beschrieben, die jüdische Identität befindet sich in einer Art Belagerungszustand. Denn in den jüdischen Gemeinden will man jetzt durch Empowerment das jüdische Selbstbewusstsein stärken. Aber sobald man die Wände, also das Gebäude dann verlässt, ist man verschiedenen Anfeindungen, die vielleicht wir Nichtjuden gar nicht so wahrnehmen, ausgesetzt. Auch gerade im schulischen Bereich. Die Eltern stehen dann oft vor der Entscheidung, was mache ich? Gehe jetzt zum Schuldirektor, dann wird das jetzt vielleicht bekannt und da wird meine Tochter oder mein Sohn noch mehr gemobbt. Schulewechsel, ja, viele machen das. Gerade in den Großstädten, so wie Berlin oder München, sind jüdische Gymnasien mittlerweile überfüllt. Häufig Antisemitismus.
Was können denn Eltern tun? Denn wir sind ja alle selbst auch geprägt, kulturell geprägt. Klaus Höhne hat uns dieses Beispiel geschickt und sagt, ich bin 57 und solche Sprüche wie, es gehört wieder ein kleiner Hitler her oder ein guter Geschäftsmann, dann bist du ein Jud. Das hat er in der Kindheit ganz oft gehört und da steht er vermutlich nicht alleine mit da.
Nein, das ist auch jetzt auch, das sind auch Sprüche, die heute vielleicht nicht genau in diesem Wortlaut, aber die wir auch heute kennen aus dem schulischen Bereich. Antisemitische Klassenchats in deutschen Schulen sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Was man machen kann, also für viele Jüdinnen und Juden, also für jüdische Eltern sind die jüdischen Gemeinden jetzt praktisch die Anlaufstelle, wo sie Hilfe bekommen können, wo sie Beratung bekommen können. Es gibt jetzt in vielen Bundesländern gibt es RIAs, also Meldestellen gegen Antisemitismus. Also man kann sich schon Hilfe holen, aber wichtig ist, dass man das gesellschaftliche Klima ändert.
Ein anderer spannender Punkt, den Sie erwähnt hatten, ist, selber zu recherchieren und herauszufinden, was denn, welche Rolle Großväter, Großmütter hatten. Da haben wir auch viele Anfragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern bekommen. Was für Tipps können Sie da geben?
Ja, man kann sich jetzt an den Bundesarchiv zum Beispiel wenden und dann genau dann jetzt das Anliegen schildern, was man dann hat. Man kann recherchieren, also sowohl jetzt über Angehörigkeit in der Wehrmacht. Man bekommt auch weitere Tipps. Es gibt auch kleinere Archive, wo man zum Beispiel zu SS-Angehörigen dann auch mal Informationen sich holen kann. Also Bundesarchiv wäre vielleicht mein Tipp.
Dann herzlichen Dank. Eva Gruberowa, danke für den Besuch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.